Im Studio ist jetzt Hanna von den Afro-Kids Tübingen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, ich freue mich, hier zu sein.
Afro-Kids Tübingen, ein Projekt von TAKT, Tübingen aktiv gegen Diskriminierung, in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Wie seid ihr zu TAKT gekommen und was ist es für ein Projekt?
Also ich fange vielleicht damit an, was das für ein Projekt ist. Ja. Also der Kern des Projekts ist eigentlich ein monatliches Treffen von schwarzen afrodeutschen Kindern aus Tübingen und Region und ihren Familien. Genau, also wir treffen uns immer sonntags für 3 Stunden zu so einem ganz fröhlichen Zusammensein mit Essen und Trinken. Manchmal gibt es Sonderaktivitäten oder kleine Workshops, aber so im Zentrum steht einfach das Kennenlernen und das Zusammenfinden. Genau, und dann gibt es ergänzend noch so als so ein zweites Standbein einen Reflexionsaustausch von den Eltern oder Bezugspersonen der Kinder. Das findet dann, in größeren Abständen statt. Also das ist so der Rahmen. Und zu TAKT gekommen sind wir eigentlich über persönliche Kontakte. Eine Freundin von mir, die auch in der Koordination von TAKT tätig ist, hat mich einfach darauf hingewiesen, dass da jetzt diese Gelder ausgeschrieben sind, dass es die Möglichkeit gibt, ein Projekt zu beantragen. Und das war für mich und meine Mitorganisatorin sozusagen der letzte Anstoß, eine schon länger sprudelnde oder sich entwickelnde Idee dann tatsächlich in die Tat umzusetzen.
Wie kamst du zu der Idee oder wie kamt ihr zu der Idee? Was war da der ausschlaggebende Moment? Vielleicht?
Also wir sind beide weiße Mütter schwarzer Kinder und haben uns eigentlich in den letzten Jahren schon angefangen, mit Rassismus, kritischem Denken auseinanderzusetzen. Und uns wurde immer klarer, dass es einfach für unsere Kinder wichtig ist, dass sie Mehrheitserfahrungen sammeln, vielleicht auch perspektivisch Freundinnen und Freunde kennenlernen, mit denen sie einfach in den Austausch gehen können und einfach Themen besprechen, die sie ganz persönlich betreffen und wo wir als Eltern und vor allem als weiße Eltern eben ein Stück weit auch zwar stärkend zur Seite stehen können, aber nicht alles nachvollziehen können. Und es gibt in Göppingen eine ähnliche Gruppe und da waren meine Freundin und ich mit unseren Kindern, ich glaube insgesamt zweimal Teilnehmende. Und fanden das total großartig, hat uns gut gefallen und gleichzeitig haben wir gedacht, okay, es wäre super, wenn es das eben auch an unserem Wohnort gäbe, wo dann auch die Möglichkeit besteht, dass man sich außerhalb der Treffen einmal im Monat auch auf der Straße über den Weg läuft oder auch mal unkompliziert sich verabreden kann. Ja, und genau, gleichzeitig wussten wir eben auch von einer Facebook-Gruppe, die so existierte, dass es eben hier auch im Großraum einige interessierte Familien gibt. Also uns war von Anfang an klar, dass wenn wir jetzt starten, dann können wir auf Zuspruch rechnen oder genau Unterstützung und Interesse.
Wie habt ihr das Projekt quasi aufgezogen? Wie seid ihr vorgegangen mit Antragstellung und allem Pipapo, was ja auch ein bürokratischer Aufwand ist, der ja eine Idee erstmal dann auch so zu verschriftlichen und umzusetzen?
Ja, das war tatsächlich so, dass es recht kurzfristig war, dass wir da erfahren haben. Also wir hatten wirklich sehr wenig Zeit, den Antrag zu stellen oder zu schreiben. Und genau, also ich habe Erfahrung mit Anträgen zu schreiben, also ich aus meiner beruflichen Praxis ist es mir jetzt nichts ganz Fremdes und insofern ist mir das dann recht leicht von der Hand gegangen, einen Text zu formulieren. Es gibt da ja auch ein Formular, an dem man sich orientieren kann und das muss ich sagen, ist doch recht niedrigschwellig, also was da jetzt wirklich an Fließtext geschrieben werden muss, das ist nicht sehr aufwendig. Was mich ein bisschen mehr Nerven gekostet hat, mir ein bisschen mehr Kopfzerbrechen bereitet hat, war dann der Finanzplan. Also man muss neben dem Inhaltlichen natürlich auch eine Kostenaufstellung machen, was das Projekt ja an Sachmitteln, an Verpflegungskosten und eben auch an Honoraren so kosten wird. Und da wurde ich aber dann auch tatkräftig unterstützt von meiner Bekannten, meiner Freundin, die eben auch bei ADIS arbeitet und die Projektbegleitung dann auch übernommen hat. Also die hat mir einfach so ein bisschen gesagt, okay, Stundensätze sehen so oder so ähnlich aus. Und das war dann eine Harrock-Aktion, aber eigentlich eine sehr produktive Zusammenarbeit. Und genau.
Ein Projekt, das Begegnung und Kennenlernen vorsieht und das Ganze während einer Pandemie zu starten, stelle ich mir auch nicht ganz unkompliziert vor. Wie seid ihr damit umgegangen mit der aktuellen Situation?
Ja, das war in der Tat nicht unkompliziert, im Gegenteil. Ich muss ganz sagen, dass ich so sehr optimistisch in dieses Jahr gestartet bin und eigentlich hatten wir auch vorgesehen, dass die ersten Treffen dann im März stattfinden können, aber das war natürlich gar nicht möglich. Wir haben dann in der Zeit, bevor das erste Treffen stattfinden konnte, und das war, ich glaube, im Mai oder im Juni, Formate uns überlegt. Also wir haben zum Beispiel eine Online-Zoom-Runde organisiert. Da hat eine schwarze junge Frau, die große Literaturliebhaberin ist, eben dann interessierten Kindern online eine Geschichte vorgelesen. Und wir haben auch so eine Art Tandem-Aktion gestartet. Also es war ja dann irgendwann möglich, dass man sich mit zwei Familien trifft. Und dann haben wir über einen E-Mail-Verteiler von Interessierten, den wir zu dem Zeitpunkt schon zusammengestellt hatten, eben rumgefragt, wer ist interessiert, könnt ihr einen kurzen Steckbrief schreiben. Und so haben sich tatsächlich dann auch schon einige Pärchen gefunden und sich getroffen, bevor das Projekt sozusagen offiziell gestartet hat. Und das war tatsächlich, glaube ich, auch eine gute Sache, weil dann beim ersten Face-to-Face-Treffen sehr viele Kinder und Erwachsene da waren. Und da fiel es, glaube ich, den Kindern, die schon im Vorfeld sich so ein bisschen gefunden haben, dann einfach leichter anzukommen. Und zumindest von einer Familie weiß ich, dass sich da jetzt auch wirklich eine Freundschaft schon entwickelt hat. Also die Familien sehen sich regelmäßig. Das war so aus der Not geboren, aber ich fand dann irgendwie doch ein ganz, ganz guter Start. Genau. Und dann hatten wir auch, glaube ich, genau das erste Reflexionstreffen von Erwachsenen. Das hatten wir auch online stattfinden lassen. Und das war dann auch noch während der Kontaktbeschränkungen. So.
Das stelle ich mir auch leichter vor mit Erwachsenen, diese Online-Geschichte, als jetzt mit Kindern, mit Kids, oder?
Ja, genau. Also bei dieser Afro-Kids-Gruppe aus Göppingen, die hatten das beim ersten Lockdown schon so versucht und da waren wir auch dabei. Das hat für meine Tochter gar nicht funktioniert. Diese Vorleserunde, das hat ganz gut geklappt. Es waren wenig Kinder, die sollten was mitbringen, das ist immer so ein Eisbrecher, dann erzählen die kurz was und dann gab es eben so circa eine halbe Stunde eine Geschichte und das ging ganz gut, aber ansonsten sind die Online-Formate natürlich irgendwie für jüngere Kinder relativ ungeeignet.
Wie habt ihr eure Teilnehmenden gewonnen? Du hast gesagt, ein bisschen Social-Media-Gruppen gab es schon auch, wo habt ihr sonst noch so dann da die Leute herbekommen?
Ja, also ein bisschen Social-Media-Kontakte gab es schon. Dann hatten wir Flyer und Handouts, Broschüren und die haben wir tatsächlich dann ziemlich großflächig verteilt, also zum einen ausgelegt, aber wir haben auch ganz gezielt Familien, von denen wir dachten, die könnten interessiert sein, auf den Spielplätzen, auf der Straße und so weiter angesprochen. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Da sind schon einige aufgeschlagen und dann hat sich's auch sehr gut und schnell rumgesprochen. Also mir ging's dann tatsächlich ab und an so, dass ich eine Familie angesprochen habe und die hat gesagt, habe ich schon von einer Freundin gehört. Also das hat sich sehr schnell verbreitet. Und auch außerhalb von Tübingen, also wir haben jetzt tatsächlich einige Familien aus Horb, Esslingen und dann noch andere Ortschaften, deren Namen ich vergessen habe. Also es hat sich recht weit auch verbreitet und stößt auf großes Interesse.
Die Community, ist die dann schon so vernetzt oder dass sich Leute auch ein bisschen da austauschen? Kann man das sagen? Da gibt es dann schon Links, auf die, von denen ihr dann jetzt auch profitiert habt?
Also zumindest so einzelne Freundschaften. Ja, also schon Bekannte, aber dass es jetzt wie schon eine Community gegeben hätte, die dann einfach sich dahin verlagert hat, den Eindruck hatte ich jetzt so von dem, was ich mitkriege, weniger. Ich hatte eher auch den Eindruck, dass es sehr viele Vernetzungen angeregt hat und ja teilweise auch ermöglicht hat, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die man vielleicht eh schon so vom Sehen kannte, aber ohne so einen Anlass rennt man vielleicht auch nicht zur Nächstbesten hin und sagt, hey, du hast ja auch ein schwarzes Kind. Also das genau.
Aber das Projekt kann zu Community Building beitragen.
Ja, ja, genau. Also den Eindruck hatte ich schon. Und auch wenn es schon immer ein bisschen einen Wechsel gibt, mit Blick auf die Personen, die jetzt tatsächlich kommen, hat ja auch nicht jede zu jedem Termin Zeit, ist es jetzt schon, wir haben uns jetzt viermal getroffen, so dass man sich kennt und wiedererkennt und auch die Kinder sich kennen. Also ich bin mir da sicher, dass das dann auch über die Treffen hinaus fruchtbar sein wird.
Was habt ihr für Räumlichkeiten dafür gefunden?
Also wir sind in einem Familienzentrum, haben wir uns eingemietet, genau.
Und da könnt ihr euch eben stundenweise,
kann man genau, das genau. Also wir haben immer so einen halben Tag gemietet. Wir treffen uns dann so für sonntags nachmittags für 3 Stunden und das ist sehr gut gelegen. Also da gibt es auch draußen viele Möglichkeiten. Und genau, bislang fanden die Treffen tatsächlich auch überwiegend vor den Räumlichkeiten statt, eben auch aus bekannten Gründen.
Ja. Und es richtet sich aber ganz explizit an afrodeutsche Familien.
Nee, das nicht. Also das ist wirft eine Definitionsfrage auf. Also es richtet sich an schwarze Kinder und ihre Bezugspersonen. Ob die sich jetzt als afrodeutsch identifizieren oder zu einem anderen Herkunftsland stärker Bezüge haben, also wie auch immer die sich nennen, das ist egal. Also es sind einfach Personen, die sich angesprochen fühlen. Die denken, dass sie da gut reinpassen und dann sind wir sehr offen. Also ja.
Wie breit ist dann der Hintergrund oder die Community? Was ist da dann alles dabei?
Was ist da?
Oder muss man das gar nicht so auch auf?
Nee, ich glaube, man muss es nicht so ausschließen. Also ich glaube, es gibt so eine klassische Konstellation, die ist tatsächlich weiße Mutter, schwarzer Vater und dann eben das, was man jetzt langläufig als afrodeutsches Kind vielleicht verstehen würde, aber es gibt die unterschiedlichsten Konstellationen. Wir haben auch einige alleinerziehende Familien und auch schwarze Frauen dabei. Also es, ja.
Alle, die sich angesprochen fühlen und die eben da auch einen Bedarf sehen, sich auszutauschen.
Genau, und einfach die davon profitieren können. Ja.
Ja, in welcher Form kann man da profitieren? Was hast du bisher da so jetzt auch schon mitgenommen bei euren Treffen oder auch für dich selber? Oder wie ist es denn bei dir? Du bist jetzt quasi Anleiterin, aber trotzdem auch, kann man das so genau trennen? Dann Projektverantwortliche und trotzdem auch Betroffene?
Also ich bin auf jeden Fall auch Teilnehmerin. Also natürlich, ich komme gemeinsam mit meiner Tochter, die natürlich eigentlich die Teilnehmende ist. Und sicherlich sind meine Freundin und ich dann früher vor Ort und kochen den Kaffee und räumen nachher auf und so weiter. Aber während der Treffen hat das jetzt eigentlich das letzte Mal auch sehr schön geklappt, dass alle irgendwie mitgemacht haben. Also sei es beim Aufräumen oder auch beim Getränke nachlegen oder so. Also es ist schon jetzt sowas Gemeinschaftliches. Und ja, ich glaube, die Teilnehmenden, die profitieren in unterschiedlichster Hinsicht. Gestern hat eine Mutter berichtet, dass ihre Töchter, vorletztes Mal zum ersten Mal dabei waren, sich total gefreut haben und gesagt haben, sie wollen da unbedingt hin. Das wäre so schön, weil alle Kinder so aussehen wie sie. Also für die war das tatsächlich auch sowas, was sie so ausdrücken können und wollten. Und ja, man hat den Eindruck, dass das wahrscheinlich einigen Kindern so geht. Aber ja, ich habe den Eindruck, aber natürlich habe ich keine Ahnung, was jetzt in den einzelnen Köpfen vor sich geht. Ja.
Du hast, kann man das auch darunter verstehen, als Mehrheitserfahrung? Oder du hast es vorhin schon mal gesagt, was meinst du denn genau damit?
Also das ist ja so, dass unsere Kinder häufig in dem Umfeld, in dem sie sich normalerweise bewegen, einfach eine Minderheit darstellen, alleine sind oder ja zumindest keine Mehrheit, seien das jetzt die Kitas oder die Schulen. Das kommt natürlich je nach Einrichtung nochmal drauf an, aber insgesamt ist es ja einfach so, dass es eine Unterrepräsentation gibt, also sowohl von den Personen als auch häufig in den Medien, also in den Büchern, in den Puppen, im Spielzeug und so weiter und so fort. Und ja, dass es auch so ist, dass die Kinder häufig ja viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und sei es nett gemeint, kann es trotzdem irgendwie auch zur Folge sein, dass so dieses Normalitätsgefühl abhanden kommt, wenn man dreimal am Tag gesagt kriegt, dass die Haare so schön seien oder ähnliches. Und genau das Problem stellt sich halt in diesem Kontext sehr viel weniger, weil die Kinder mehr oder weniger irgendwie Ähnlichkeiten haben. Natürlich auch Unterschiede sind natürlich individuell wie alle Menschen, aber mit Blick auf bestimmte Merkmale sind sie halt dann weniger allein. Und genau. Und wie ich das jetzt auch von Berichten von anderen schwarzen Menschen kenne, ist das eine ganz, ganz fruchtbare Erfahrung und für viele auch ein Aha-Erlebnis. Und ich hatte schon gesagt, also einige Familien kommen tatsächlich auch so ein bisschen aus dem dörflichen Umkreis. Für die Kinder ist das auch extrem wichtig, also weil da wirklich im Alltag das selten passiert, dass andere schwarze Kinder ihnen über den Weg laufen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und genau, beim vorletzten Treffen hatten wir auch so einen Workshop organisiert, der dann von einer schwarzen Aktivistin, die mit der Arbeit von Kindern viel Erfahrung hat, angeleitet wurde. Und dann war das tatsächlich auch ein exklusiv schwarzer Rahmen. Das war dann für ältere Kinder, die eben eine Stunde auch ohne ihre Eltern oder Bezugspersonen verbringen konnten. Und ich glaube, das war dann auch nochmal eine speziell gute Erfahrung, in so einem ganz eigenen Raum zu sein.
Wie ist das für dich als weiße Mutter, oder wie du das gesagt hast, ne, vorhin auch, ne, du kannst deine schwarze Tochter darin bestärken und ihr zur Seite stehen, aber manche Erfahrungen eben nicht teilen. Wie gehst du mit dieser Diskrepanz auch um?
Ja, ich versuche so viel wie möglich zu lernen. Also ich versuche so viel wie möglich zu lernen, wie ich mein Kind eben unterstützen kann. Und da finde ich zum Beispiel diese Reflexionsgruppe, die wir auch haben, unglaublich hilfreich. Die wird auch, da werden wir unterstützt in der Moderation von einer Frau, die auch in der rassismuskritischen Migrationspädagogik ganz firm ist und eben selber Mutter von zwei mittlerweile erwachsenen schwarzen Kindern ist. Und die hatten eben vor 15, 20 Jahren eben selbst so eine Gruppe damals ins Leben gerufen. Und das ist ja auch ein Austausch mit ihr oder mit anderen Eltern oder auch mit anderen schwarzen Personen, die bereit sind, da ihre Erfahrungen zu teilen. Das sind so, ja, so Möglichkeiten einfach zu lernen, was gut ist. Und ich glaube, ein Punkt, was irgendwie wichtig ist, ist als Eltern oder als Bezugsperson sozusagen die eigene Betroffenheit, wenn es einfach wehtut, wenn das Kind schlechte Erfahrungen macht, irgendwie zurückzunehmen und immer das Kind zu zentrieren und immer zu schauen, was ist jetzt gerade das, was das Kind braucht. Und wenn es mir damit schlecht geht, dann muss ich halt am Abend mit einer Freundin telefonieren und da mich austauschen. Aber genau, ich glaube, das ist was, das versuche ich mir immer vor Augen zu halten, dass es nicht um uns geht. Und deshalb finde ich das auch irgendwie wichtig zu sagen, die Teilnehmenden in dieser Gruppe, worum es geht, sind die Kinder. Und es ist natürlich auch für die Kinder gut, wenn die Eltern sich vernetzen und weiterbilden und sensibler werden und so weiter und so fort. Genau, aber so die Zielgruppe von dem Ganzen sind immer die Kinder.
Aber eben, Bezugspersonen können da auch viel dabei lernen und dann auch einen Schritt zurücktreten vielleicht mal, ja. So wie du das sagst. Die Afro-Kids treffen sich einmal im Monat und du hast gesagt, ihr habt auch einen Workshop gemacht mit den Kids, wo du als weiße Mutter dann auch nicht zugelassen warst, ja, was ist da gelaufen? Was haben die für einen Workshop gemacht?
Ja, das weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich bin nicht dabei. Nein, ich habe mich natürlich mit Jasmin Nasruddin, die das angeleitet und konzeptionalisiert hat, vorher ausgetauscht. Das Thema des Workshops war schwarze Vorbilder. Und genau, eine Stunde lang sind dann Kinder ab 4, zwischen 4 und 8 mit Jasmin und Nsinga Santiago, die sie unterstützt hat, verschwunden, im Raum verschwunden und haben gebastelt und gemalt und Geschichten angehört und verschiedene Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, Politik, Sport, Kunst kennengelernt. Und ja, vielleicht so auch neue Ideen entwickelt, was sie alles sein könnten und irgendwie auch erfahren, dass auch wenn in den Medien und ansonsten häufig weiße Personen präsent sind, es eben auch schwarze Personen gibt und die, genau, an denen sie sich auch orientieren können, wenn sie das möchten. So, das war der Workshop.
Genau. Welche Vorbilder waren da dabei? Welche schwarzen Vorbilder kamen da dann vor?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Nee,
hat deine Tochter hinterher nichts berichtet?
Das war tatsächlich so, dass meine Tochter an dem Tag krank war und es tat mir unendlich leid, weil ich habe es mir ja so gewünscht, aber wir waren da tatsächlich bei dem Treffen gar nicht da. Genau. Ja.
Wie wichtig ist es aber so, wenn du jetzt so denkst, auch ne, eben in einer weißen Mehrheitsgesellschaft auch schwarze Vorbilder ja, salonfähig zu machen oder eben auch zu haben, für sich zu entdecken?
Ja, ich denke, das ist total wichtig. Und wir haben da eigentlich auch schon von Anfang an versucht, eben darauf zu achten, dass die Spielmaterialien und die Kinderbücher divers sind, keine Ahnung, in der Musik. Also gut, das entspricht jetzt auch dem, was ich manchmal gern höre, aber dann schaut sie mal ein Video und sieht da die Person. Oder ich denke, das kriegt sie einfach ohnehin viel mit, dass ich mich eben auseinandersetze mit den Themen und dann habe ich eben, lese ich eben Bücher von schwarzen Autorinnen und dann sieht sie die auf der Bildklappe und so weiter und so fort. Also ich denke, das hat schon einen Einfluss. Ich hatte auch so ein Aha-Erlebnis, als wir mal gemeinsam so ein Kunstlexikon angeschaut haben, das ich noch von früher hatte. Und da gab es sehr viele weiße Menschen, sehr viele nackte Frauen. Und wenn sozusagen außereuropäische Kunst repräsentiert war, dann war das auf eine sehr exotisierende Art und Weise. Und das war zum Beispiel dann auch irgendwie ein Anlass für mich mal, diese Kunstbücher, Bildbänder ein bisschen zu diversifizieren. Ja. Genau, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen abgeschweift, aber ja, ich denke, dass es einfach wichtig ist, den Kindern von vornherein diverse Materialien und Weltsichten zur Verfügung zu stellen. Und genau, habe jetzt auch den Eindruck, dass tatsächlich in den letzten Jahren, also seitdem ich mich ein bisschen mit dem Thema dann auch befasse, in der Hinsicht auch wirklich viel passiert ist. Also wir waren letztens in der Buchhandlung und dann dachte ich, ach, das ist jetzt richtig krass. Es gab also wirklich sehr, sehr viele neue Erscheinungen eben mit schwarzen Protagonistinnen oder auch in diesen Kindersendungen gibt es dann irgendwie vermehrt Moderatorinnen, die auch schwarz sind und so. Also ich habe das Gefühl, zumindest so im Ansatz ist da schon arg viel in Bewegung gekommen.
Da tut sich was, aber noch nicht im Kunstlexiko.
Nee, das Kunstlexikon war tatsächlich auch ein altes. Und natürlich heißt die Tatsache, dass irgendwie mehr schwarze Kinder in schwarzen in Kinderbüchern zu sehen sind, auch nicht, dass es tatsächlich auch schwarze Autorinnen sind, die irgendwie von Verlagen gefördert werden und aufgenommen werden und so. Also das ist irgendwie natürlich auch eine Frage, die man noch stellen kann, wer profitiert von diesem neuen Bedürfnis nach Diversität und wo gibt es halt strukturell immer noch die Ausschlussmechanismen.
Ja, wo siehst du da am ehesten noch Handlungsbedarf?
Überall, also ja, also ich, Also ich habe ein sehr interessantes Interview mit einer der wenigen Autorinnen of Color in dem deutschen Kinderbuchwelt gehört, und das fand ich wirklich schon erschreckend, was sie erzählt hat, wie also einfach so selbst auch ja, Personen, die wirklich da sind, die interessiert sind, die nach Verlagen suchen, einfach nicht gefördert werden und nicht gleichermaßen die Zugänge kriegen. Und ganz häufig verläuft sowas ja auch dann natürlich nicht offiziell und formalisiert, sondern inoffiziell, und dann ist dem natürlich auch sehr viel schwerer zu begegnen.
Aber jetzt nochmal wieder zurück zu den Kids und den Materialien und auch Sachen, die ihr eben zur Verfügung stellt bei den Treffen. Auch das trägt dann dazu bei, dass hier man sich nicht mehr so alleine besonders ausgeschlossen fühlt? Oder wie hilft das auch die Auswahl der Materialien dann nochmal in der Arbeit oder bei den Kids?
Also das trägt genauso dazu bei, dass man, dass die Kinder sich eben repräsentiert fühlen und wissen, dass es sie gibt und wissen, dass sie da sind. Und das gilt für alle, das gilt für viele Bereiche, wo irgendwie zum Beispiel häufig auch in Kinderbüchern ein sehr heteronormatives, klassisches Familienbild dargestellt ist. Und wenn die Kinder irgendwie sich und ihre Regenbogen- oder alleinerziehende Familien da einfach nicht sehen und eben auch die anderen Freundinnen und Freunde das gar nicht als eine Möglichkeit kennenlernen, dann macht das natürlich schon was mit den Kindern, weil es ja irgendwie auch eine Art ist, die Welt kennenzulernen. Aber da würde ich auch sagen, das muss unterstützend sein. Also ich habe jetzt tatsächlich den Eindruck, so dass das Treffen von den Kindern an sich, so also die Personen, die es wirklich in der Lebenswelt gibt, die sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man es jetzt hierarchisieren kann, aber die sind ebenso wichtig, mindestens genauso wichtig. Aber genau, das geht dann alles so Hand in Hand. Und ja, letztes Mal, beim letzten Treffen, gestern war das, hatten wir tatsächlich auch Kinderbücher so als ein kleines Thema ins Treffen mitgenommen. Da haben Sonja, meine Mitorganisatorin, und ich so mitgebracht, was bei uns im Bücherregal steht, und die Kinder auch aufgefordert, einfach, wenn sie wollen, ihre eigenen Bücher mitzubringen. Und dann haben wir kleine Vorleserunden gemacht, haben auch noch mal ein Dokument zusammengestellt mit Übersichten, wo es gute Buchbesprechungen gibt, gute Online-Shops, Interviews und Ähnliches, haben das auch noch mal in den Verteiler geschickt. Und noch mal als bearbeitbares Google-Dokument zur Verfügung gestellt, damit alle auch sozusagen ihre Tipps und Ideen da einpflegen können, dass man wirklich so gemeinsam an was arbeitet, wo sich alle irgendwie Inspirationen und Anregungen holen können. Genau.
Was ist einer deiner Favoriten auf dem Kinderbuchmarkt? Hast du ein Beispiel?
Also es gibt jetzt drei Bände, Kalle und Elsa. Das ist, ich glaube, von einer schwedischen Autorin, ich habe den Namen leider vergessen. Das sind wunderschön illustrierte Geschichten über Freundschaft. Ein schwarzer Junge, Kalle, und Elsa ist ein weißes Mädchen, und die erleben ganz traumhafte Abenteuer. Und ich finde es einfach schön, dass es auch so, dass die Bücher an verschiedenen Stellen so Klischees brechen, also auch was Geschlechterrollen betrifft und Ähnliches. Und es ist sehr unaufdringlich erzählt. Also es gibt ja auch häufig diese Bücher, die so anders sein oder Diskriminierung oder Ähnliches zum Thema machen, und das geht sehr, sehr oft schief und hat ja dann irgendwie auch zur Folge, dass wieder bestimmte Merkmale ins Zentrum gerückt werden, wo es manchmal einfach ist, die Normalität ist, die fehlt. Und deshalb finde ich auch Bücher schön, wo einfach Diversität unaufdringlich und nicht im Zentrum steht, sondern einfach da ist, so wie die Welt ist. Und ja, die sind auch rasend schön illustriert. Also ja.
Kalle und Elsa. Eine dreibändige Reihe jetzt, genau. Schon. Also du meinst, ja, gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht, manchmal dann auch, wenn man so die Intention auch bei Kinderbüchern nimmt?
Ja, also da geht schon einiges schief.
Das ist quasi Klischees bestätigt auch oder bestärkt sogar?
Ja, dass Klischees bestätigt und bestärkt werden, dass so dieses, zu der Plot eine Person weicht ab und dann lernt man, dass die dann doch irgendwie gut ist. Ich weiß es nicht. Also es gibt da schon echt Gruseliges, was gut gemeint ist und so ein bisschen nach hinten losgeht.
Aber eben ein Ergebnis auch schon von eurer Projektarbeit. Ihr habt jetzt eine Liste mit Positivbeispielen auch erstellt und es ist eine dynamische Angelegenheit und alle können beitragen
dazu. Genau, ja.
Es war einmal Thema jetzt auch bei eurem Treffen gestern. Was gab es sonst noch so für Themen, die ihr reingebracht habt? Einmal diesen Workshop mit schwarzen Vorbildern.
Genau, dann hatten wir recht am Anfang einen Ballerphon-Workshop. Das war auch ganz toll. Da war ein Musiker, der tatsächlich mit 8 oder 10 Ballerphons aufgeschlagen ist. Und da hatten wir dann in 3 Runden so einen kleinen Workshop oder auch ein freies Spiel. Ne? Da haben die auch die jüngeren Kinder mitgemacht und einfach ein bisschen geklopft. Das war auch total schön. Das war recht am Anfang. Dann haben wir für November noch einen Workshop mit dem Singer Santiago geplant zum Thema Afrohaar. Das wird dann wieder so sein, dass die Kinder mit dem Singer eine Stunde oder vielleicht auch eine halbe Stunde verbringen und sich über ihre Angelegenheiten austauschen und lernen. Und vermutlich nutzen wir dann als Eltern oder Bezugspersonen auch nochmal die Möglichkeit, uns so auszutauschen. Das ist ja auch ein Spektrum, da muss man sich irgendwie, wenn man selbst kein Afrohaar hat, erstmal informieren, was ist die richtige Pflege, welches sind Produkte, die sich für Kinder eignen und so weiter und so fort. Genau, das ist auch so ein Themenfeld.
Für alle, die nicht wissen, was ein Ballerphon ist, der Ballerphon-Workshop, was ist das für ein Instrument?
Das ist so ähnlich wie ein Xylophon, kann man sich das vorstellen. So ähnlich wie ein Xylophon, aber es hat noch wie so Klangkörper unter diesen Holzplatten hängen. Und das ist traditionelles Instrument, das in Mali zum Beispiel zum Einsatz kommt.
Genau. Und die Kids haben dann quasi eine Einführung bekommen oder haben sie auch dann einen Auftritt?
Nee, Auftritt nicht, aber die haben einfach, also es gab 8 oder 10 Instrumente und die sind recht groß, also der ganze Raum war voll und die haben das einfach ein bisschen ausprobiert und die verschiedenen Töne hoch, tief und wie gesagt, da waren dann tatsächlich auch ganz kleine dabei, die haben sich einfach gefreut, ein bisschen zu klopfen und zu klöppeln.
Wie ist insgesamt die Altersspanne? Sprecht ihr alle an von 0 bis 18 oder?
Ich glaube, wir haben von 0 bis 8 in unseren Flyern stehen und ja, ich glaube, das ist es auch so ungefähr. Also es war vielleicht auch mal ein älteres Geschwisterkind dabei, aber so der Schwerpunkt liegt schon in der jüngeren Alterskategorie. Und ich würde denken, so zwischen 3 und 5 gibt es viele Kinder und es gibt auch einige ganz kleine Babys, die immer dabei sind. Und ja, das finde ich auch besonders schön, weil ich mir denke, ach, die wachsen da so dann rein. Also meine Tochter musste 5 werden oder ist jetzt gerade 5 geworden und dann geht das so los. Und für die Kleinen, die früh anfangen, wird es dann einfach auch eine andere Selbstverständlichkeit haben mit der Gruppe. Weil, ich kann schon auch sagen, zum Beispiel für meine Tochter war das auch schon eine Herausforderung, also weil gerade die ersten Treffen waren unglaublich gut besucht. Also als es dann mal nicht mehr diese Personenbegrenzung gab, waren wir teilweise 60 Leute oder so und das ist schon richtig viel Gewusel und Kinder sind damit unterschiedlich umgegangen, aber für meine Tochter war das schon auch echt eine Herausforderung. So.
Das Wuselige, da muss man auch seinen Platz finden.
Ja, da muss man auch, seinen Platz finden, da muss man die Kinder kennenlernen und ich kann mir vorstellen, dass dir dieses eben Mehrheitserfahrung plötzlich zack, bumm, dass das auch was ist, was Menschen unterschiedlich verarbeiten. So.
Ja. Kann einen überwältigen.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber die Teenies, die müssen dann ein eigenes Projekt oder die sind eher nicht mehr dann in eurem Fokus.
Nee, ja. Die sind jetzt erstmal nicht in unserem Fokus. Ich glaube, da müssten wir dann vermutlich auch nochmal andere Angebote machen, so inhaltlich. Genau. Also wir haben jetzt tatsächlich auch, sind so ein bisschen von unserer eigenen Lebenswirklichkeit gestartet. Die Tochter von der Sonja, die ist 2, meine ist jetzt 5. Und dann haben wir da irgendwie in beide Richtungen ein bisschen ausgedehnt. Aber genau. Aber ich fände es auch schön, wenn es eine Jugendgruppe gäbe und falls es irgendwelche Menschen gibt, die da Lust haben, was auf die Beine zu stellen und mit uns ein bisschen zu kooperieren, fände ich das auch ganz großartig.
Ja, weil auch zwischen 8 und 1 gibt es ja auch nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten oder halt doch, ne? Also aber
ja, lässt sich auch. Ja, das stimmt schon. Aber deshalb ist es eben zumindest auch jetzt so, dass die Eltern dabei sind, dass es dann diese ab und zu die Sonderveranstaltungen sozusagen für die älteren Kinder gibt, die sich dann zurückziehen. Genau, dann wird es so ein bisschen separiert. Aber genau, ich glaube, je älter die Kinder werden, desto mehr gezielte Angebote bräuchten die dann auch. Irgendwann klappt vor sich hinspielen auch immer weniger. Ja.
Afro-Kids, ein Erfolgsprojekt mit über 60 Teilnehmenden. Ist dann Aufnahmestopp irgendwann auch oder kann man noch mitmachen?
Man kann noch mitmachen. Also wir haben das jetzt tatsächlich nur, als es von der Corona-Ordnung her so war, Teilnehmenden beschränkt. Und jetzt haben wir es aber offen. So 60, das war jetzt der Höhepunkt. Gestern waren deutlich weniger da. Und also für mich persönlich war das auch deutlich angenehmer. Genau. Und jetzt jetzt ist gerade, hat man das Gefühl, man sei im Hochsommer. Das Wetter ist wieder super. Aber für den Winter müssen wir eben auch noch mal schauen, wie wir das dann tatsächlich machen, weil die Räumlichkeiten sind nicht so groß. Eine Überlegung wäre, dass wir vielleicht wie 2 Gruppen machen, dass das halt so zeitlich ein bisschen aufgesplittet wird oder auch mal eine Draußenaktivität. Also da müssen wir irgendwie immer flexibel bleiben, sowohl was das Interesse als auch die Corona-Verordnung und alles Weitere betrifft. Also.
Und die meisten melden sich ja wahrscheinlich auch nicht vorher an, sondern da...
Doch. Also wir haben einen E-Mail-Verteiler, also das ist so unser zentrales Kommunikationsmedium und darüber versenden wir eigentlich immer eine Woche vorher eine Einladung und bitten um Anmeldung mit Nennung der Personenzahl. Also genau, damit haben wir gestartet, als es wirklich so die Vorgabe war von der Corona-Beschränkung, und haben das aber so beibehalten, weil das für uns auch total wichtig ist, zu wissen, worauf wir uns ungefähr einstellen, was wir an Getränken und Snacks besorgen. Und genau, das schafft auch irgendwie eine gewisse Verbindlichkeit. Wenn dann noch jemand spontan dazustößt oder jemand kurzfristig absagt, das ist auch gar kein Problem. Aber genau, so ein bisschen Planungssicherheit ist für uns wichtig und vor allem dann auch, wenn es um die Workshops für ältere Kinder geht. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Anmeldung. Ja.
Und das funktioniert auch einigermaßen. Und die E-Mail-Adresse findet man dann auch über takt.online. Wahrscheinlich gibt es da dann auch einen Kontakt zu Afro-Kids Tübingen.
Genau, das ist auch afrokids-tübingen@posteo.de, aber das findet sich auch auf der ADIS-Seite. Und genau, wenn Interesse besteht, einfach gerne E-Mail schicken. Wir setzen interessierte Personen gern auf den Verteiler und über den wird dann informiert, sowohl über die einzelnen Aktivitäten als auch über die Reflexionstreffen und Ähnliches.
Afro-Kids laufen von jetzt Frühjahr war oder im Februar war, glaube ich, dann so die Frist für Projektantrag, dann bis dann die Bewilligung kam. Aber klar ist, dass es für den Stadthaushalt innerhalb des Kalenderjahres auch beendet sein muss. Wie stehst du zu dieser befristeten Form? Und ihr habt jetzt gerade mal 4-mal euch getroffen, die Kids lernen sich kennen und dann muss man schon fast wieder in Richtung Ende planen. Was hältst du davon?
Ja, also ich finde es natürlich sehr, sehr schade, dass es jetzt nicht von vornherein eine dauerhafte Finanzierung hat, das Projekt, weil es hat sich, glaube ich, jetzt wirklich gezeigt, dass es da einen Riesenbedarf gibt, also einen Riesenzulauf und ja, dass es einen großen Mehrwert für alle Beteiligten hat. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, das ist ein großer Aufwand, bis das Ganze anläuft, bis man die Personen zusammen hat. Dann lernen die sich kennen, dann bilden sich die ersten Freundschaften und Ähnliches. Genau, jetzt ist es so richtig ins Rollen gekommen und es wäre jetzt sehr schade, wenn wir das gleich dann wieder ins Bremsen bringen müssten. Genau. Und daher werden wir auch versuchen, dass wir über die Projektlaufzeit hinaus die Möglichkeit schaffen, dass wir uns weiterhin treffen. Genau, dann vermutlich in einem etwas anderen Rahmen. Also die Workshops mit externen Referentinnen werden dann natürlich nicht möglich sein, weil uns einfach die Honorare fehlen. Aber so die Treffen, die wird es hoffentlich weiterhin geben. Bis zum nächsten Antrag, da hoffen wir natürlich, dass es dann auch wieder mit ambitionierteren Projektinhalten weitergehen kann. Also sprich mit Unterstützung von Expertinnen von außerhalb.
Wie seid ihr so hingekommen mit euren, selber den Zeitbudgets auch, das einzuschätzen, wie viel Aufwand brauche ich, um so ein Projekt ans Laufen zu bringen und dann auch durchzuführen?
Also ich fange mal an mit dem, was gut geklappt hat von der Kalkulation her. Das waren die Sachkosten und die Verpflegungskosten und Raumkosten, Materialien und so. Das hat alles gepasst. Und was die Honorare betrifft, haben wir das, ich sag schon fast natürlich, weil ich glaube, das geht vielen so sehr falsch eingeschätzt. Also es gab da auch einen sehr großen organisatorischen Aufwand, mit dem wir gar nicht so gerechnet haben. Also ja, was vielleicht auch nicht so absehbar waren, weil natürlich die Koordination von 60 Personen was anderes ist als die von 20, was ja auch ein mögliches Szenario gewesen wäre. Also da haben vor allem Sonja und ich schon auch viel ehrenamtliche Arbeit geleistet, was im gewissen Rahmen ja auch okay ist. Aber ich glaube, nächstes Mal würde ich da schon ein bisschen realistischer planen, und soweit es denn planbar ist, ne, die Stunden, die wir mit irgendwelchen immer neuen Corona-Verordnungen und Kommunikation mit dem Ordnungsamt verbracht haben und so weiter und so fort, vielleicht wird es das im nächsten Jahr dann auch nicht mehr brauchen.
So. Wart ihr direkt auch mit dem Ordnungsamt selber im Kontakt dann?
Da hat die Josie uns auch unterstützt, also unsere Projektansprechpartnerin von ADIS. Genau, das war am Anfang, als wir erstmal rausfinden mussten, was für eine Art von Veranstaltung wir sind. Also es gibt ja nicht nur allgemeine Corona-Verordnungen, sondern wie ich gelernt habe, auch Corona-Verordnungen für spezielle Arten von Zusammenkünften. Und wir sind da, ich glaube, eine Veranstaltung zur Förderung von Familien oder Ähnlichem. Und dafür gibt es dann eben nochmal gesonderte Bedingungen.
Genau. Und ja. Die letzten Treffen waren alle uneingeschränkt möglich und hoffentlich gehen die auch so weiter. Ja.
Genau, also uneingeschränkt von der Teilnehmendenzahl. Natürlich haben wir diese Kontaktdaten aufgenommen, ein Hygienekonzept entwickelt, draußen auch auf Abstand geachtet und wer sozusagen die Räumlichkeit betreten musste, sollte dann auch geimpft, getestet oder genesen sein. Also da gelten schon so diese allgemeinen Bedingungen, genau.
Wir schauen nochmal kurz auf eure Reflexionsebene. Das Zentrum sind die Kids, aber auch die Begleitbezugspersonen sind ja da wichtig und können dazulernen. Und was kam alles da so auf den Tisch? Wo ist da besonderer Bedarf, auch ein Austausch? Was hast du da schon gemerkt jetzt im Verlauf des Projektes?
Ich habe gemerkt, dass es einen großen Bedarf gab mit Blick auf die Frage, wie reagiert man auf bestimmte Bemerkungen, die so vom Außen kommen. Also ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, das muss nicht immer eine bösartige rassistische Attacke sein, sondern auch häufig das, was so unter dem Label Alltagsrassismus läuft. Das sind dann oft auch die wohlgemeinten Bemerkungen und genau, wie man damit umgeht. Das war schon häufiger Thema. auch immer vor dem Hintergrund der Überlegung, wie gehe ich jetzt in der Situation um, wenn ein Kind dabei ist oder nicht, wie mit Fremden, wie mit Personen, die ich kenne. Also das war schon ein Thema. Dann haben wir auch schon so ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen und wollen das auch nochmal vertiefen, wie man mit Institutionen kommuniziert, wenn es denn Vorfälle gibt, die wir als problematisch erachten. Wie wir mit unseren Kindern sprechen, das ist auch so ein Thema, das viele von uns umgetrieben hat. Also wie orten wir Erlebnisse ein, ab welchem Alter vielleicht auch oder welchem Zeitpunkt ist es sinnvoll, Erlebnissen auch einen Begriff zu geben, also sagen, so das Konzept Rassismus irgendwie abstrakter einzuführen oder nicht. Also das sind so Fragen, über die wir uns da unterhalten. Und genau, das fand ich jetzt eigentlich immer, war so ein sehr gutes Zusammenspiel von Problematisierung und dann aber eben auch dem Austausch über mögliche Lösungsstrategien. Also wir haben das auch dann tatsächlich manchmal so gemacht, dass wir damit eingestiegen sind mit der Frage, okay, was war eine Situation, wo wir den Eindruck haben, das haben wir jetzt gut gelöst. Und das habe ich auch als sehr wertvoll und fruchtbar erlebt. Also, dass man einfach auch ja, Ideen kriegt, wie man positiv reagieren kann.
Kannst du ein Beispiel geben?
Also, das war auch ein Beispiel, das ich eingebracht habe, das aber sehr viele Eltern von schwarzen Kindern, vor allem von schwarzen Töchtern auch kennen werden. Eisprinzessin Elsa Frozen, das war ja vor so ein paar Jahren so ein großer Riesenhype. Also für alle, die es nicht kennen, eine strohblonde, knallweiße Prinzessin und alle Kinder wollten Elsa sein und an einem bestimmten Punkt wurde meiner Tochter eben abgesprochen, auch Elsa sein zu können, weil sie schwarz sei. Und das war für sie sehr, sehr, sehr hart, vor allem, weil sie zu dem Zeitpunkt wirklich begeistert war von Elsa und auch ziemlich feste Überzeugung war, Elsa zu sein. Und das fand ich eigentlich, dass wir das gemeinsam ganz gut aufgearbeitet und gefangen haben. Und da bin ich eigentlich so eine doppelte Strategie gefahren. Also auf der einen Seite habe ich sie mit der Ritterprinzessin Nella bekannt gemacht. Wieder für alle, die es nicht kennen, das ist eben eine aus dem englischsprachigen Raum eine schwarze Prinzessin, die den Vorteil hat, nicht nur Prinzessin zu sein, sondern auch Ritterin. Also eine ganz gute Identifikationsfigur. Und auf der anderen Seite habe ich ihr eben auch, also meiner Tochter versucht zuzusprechen, dass sie natürlich Elsa sein kann, dass sie Elsa ist, weil sie mutig und stark ist und nicht, weil sie irgendwie aussieht. Und ich glaube, es war für uns auch hilfreich zu sagen, dass das Kind, das das nicht sieht, einfach richtig dumm ist und dass sie noch viel lernen muss. Und genau, dann war das eigentlich immer noch mal auch so ein Schlüsselerlebnis, auf das wir hin und wieder zurückgekommen sind, aber gleichzeitig, glaube ich, so die Kombination zwischen Alternative und Bestärkung war ganz gut. Und dann kam irgendwann sowieso Paw Patrol und das sind kleine Hunde. Und genau, das hat dann auch einiges erleichtert.
Ein neuer Fokus. Ja. Ne? Aber trotzdem auch ein schönes, positives Beispiel. Das ist doch auch schön am Ende der Sendung jetzt. Vielen Dank, Hanna, für deine offenen Worte und die Einblicke in das Projekt Afro Kids Tübingen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.